ganz am Ende des Kirchenjahres. Steht unser Bibeltext auch ganz am Ende unserer Bibel. Letzten Kapitel, 22. Kapitel der Offenbarung, Abvers 12. Jesus spricht dann: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, auf dass sie teilhaben dürfen an dem Baum des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Totschläger und die Götzendiener und jeder, der Lüge lieb hat und tut. Ich, Jesus, habe gesandt, meinen Engel, solches euch zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Er spricht, der solches bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. In den letzten Sonntagen hatten wir ja schon Texte aus der Offenbarung hier besprochen. Jesus sagt: Siehe, ich komme bald. Und er sagt seiner Gemeinde, was geschehen wird, damit sie sich vorbereiten kann darauf. Was Gott mit der Welt vorhat, was in der Zukunft tun wird, darüber gibt er Aufschluss. Dass er seine Gemeinde entrücken wird und die, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, dass sie mit ihm, dass sie auch mit auferstehen werden dann. Dass dann eine Zeit großer Trübsal sein wird und einer die Weltherrschaft an sich reißen wird, wird der Antichrist genannt, weil er sich gegen Christus und gegen das Volk Gottes richten wird. Nach dieser Zeit der Trübsal wird Gott ein irdisches Reich für Israel aufrichten, ein Friedensreich. Aber das alles drängt hin auf einen neuen Himmel oder eine neue Erde. Und darauf nimmt dieses hier, das Kapitel 22, Bezug auf den neuen Himmel und die neue Erde, in der dann Gerechtigkeit sein wird, wo dann Jesus vereinigt sein wird mit seiner Braut, mit der Gemeinde. Die Gemeinde wird hier als Braut bezeichnet, er als Bräutigam. Nun, dieses Bild verstehen wir. Viele von uns sind oder waren verheiratet und Sie können sich wahrscheinlich noch ganz gut erinnern an die Zeit der Verlobung. Die Zeit, als man zum Briefkasten gerannt ist, um den Brief rauszufischen von der Braut. Und sich dann zurückgezogen hat und das 3-4 Mal gelesen hat, was da stand. Die Zeit, wo man gesagt hat, ist alles schön und gut, dass die mir jetzt schreibt, aber wann wird die Zeit endlich vorbei sein? Wann werden wir endlich zusammenziehen können? Wann ist endlich Hochzeit? Die Zeit, die schön war und wo man doch gemerkt hat, dass es etwas Vorläufiges ist. Verlobungszeit ist etwas Vorübergehendes. Das muss einen Abschluss kriegen. Und möglichst rasch soll es abgelöst werden durch die endgültige Eheschließung. So auch die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes wartet dem Bräutigam entgegen. Sie ist froh, dass sie weiß, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich gehöre zu dem, dem Himmel und Erde in seine Hand gegeben sind. Ich gehöre dem, der gesagt hat, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und die Gemeinde freut sich tagtäglich in dieser Gemeinschaft, dass sie mit Jesus reden darf, dass sie aus seiner Kraft leben darf, dass sie von ihm alles, was zu einem göttlichen Leben notwendig ist, beziehen kann, dass sie geliebt ist von ihm. Und doch ist das noch nicht alles. Und doch sagt uns Gottes Wort ganz klar, es soll eine Zeit kommen, wo nicht mehr ihr im Glauben lebt, sondern ihr im Schauen leben wird. Diese Verlobungszeit soll vorübergehen. Und es soll eine Zeit sein, wo die Gemeinde Gottes mit ihrem Herrn vereinigt sein soll. Die Wartezeit ist also etwas Vorläufiges. Ist nicht das Normale. Oder haben wir uns damit abgefunden und gesagt, so, das ist das Normale? Ich glaube, wer wirklich mit Jesus Christus lebt, er ist immer wieder traurig über all das, was sich so dazwischen schiebt. Die Sünde, die Versuchung, all das, was seinem Herrn nicht gefällt, was sich dazwischen schiebt. Und freut sich darauf, wie es sein wird, wenn nichts mehr sich dazwischen schieben kann. Wenn alle Sünde abgeschafft sein, alles Unrecht abgeschafft sein, alle Haltung, aller Kleinglaube, alles Misstrauen Gott gegenüber abgeschafft sein wird, wenn man ihn sehen wird, wie er ist, wo er auch nicht mehr beleidigt wird von anderen. Das kennt ja eine Braut, wenn ihr Bräutigam von anderen beleidigt wird. Es kränkt eine Gemeinde, wenn Jesus behandelt wird, als sei er von früher, als sei er gar nicht jetzt da, als könne man gar nicht mit ihm leben, als sei das etwas nicht für den normalen Menschen, sondern für einige ein bisschen religiös veranlagt. Oh, das ist doch kränkend, wenn der Herr aller Herren so behandelt wird. Das wird dann nicht mehr sein. Das wird sich nicht mehr dazwischen schieben dürfen und dazwischen schieben können. Jesus sagt hier ganz klar, ich komme. Ich komme sichtbar wieder. Ich komme, um euch, die Gemeinde Jesu Christi, zu mir zu holen. Und ihr dürft dann bei mir sein, alle Zeit. Mein Lohn bringe ich mit. Ja, worin wird der Lohn bestehen? Hauptsächlich wahrscheinlich doch darin, dass man wirklich mit Jesus zusammen sein kann. Mit ihm, der die Welt wunderbar geschaffen hat. Und wo die Menschen dann gesagt haben, na, wir wollen mit Gott so nicht zusammenleben. Er, der die Welt so wunderbar geschaffen hat, er wird sie sich nicht einfach entreißen lassen, aus seinen Händen nehmen lassen. Es ist erstaunlich, dass Gott jetzt nicht zuschlägt und jetzt nicht sagt, ich nehme euch diese Welt weg, ihr zerstört sie so sehr. Und dass er jetzt eine Zeit dazwischen geschaltet hat, wo Menschen, die sich so selbstherrlich aufspielen, wie wir es eben im Lied gesungen haben, die meinen, sie könnten ganz gut ohne den auskommen, der ihnen all dies anvertraut, von dem sie eigentlich leben, damit diese Menschen zu ihm zurückfinden. Ich bin der Erste, der diese Welt geschaffen hat. Und ich bin der Letzte, sagt Jesus. Ihr werdet mich nicht beiseite schieben können. Keiner. Aber ich gebe euch eine Möglichkeit, ich gebe euch eine Gelegenheit, zu mir zu finden in dieser Zeit. Ich habe euch lieb. Wer darf dann teilhaben an dieser ungetrübten Gemeinschaft mit ihm? Die, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben dürfen an dem Baum des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Eine Stadt, die nicht von Menschen gebaut ist, die Stadt, die Gott bereitet, denen, die ihn lieb haben. Die dürfen teilhaben, die ihre Kleider gewaschen haben. Wir hörten aus den vorangegangenen Abschnitten aus der Offenbarung, was das bedeutet, die Kleider waschen. Wir sorgen ja so für anständige Kleider, nicht? Und die Reinigung leben davon. Sorgen wir auch dafür, dass unser innerlicher Mensch erneuert wird? Sorgen wir dafür, dass Sünde in unserem Leben nicht einfach untergepflügt wird, nicht einfach unterdrückt wird, nicht einfach zugeschüttet wird, weil wir dann sagen, nun, es wird schon irgendwie weitergehen, es wird schon Gras drüber wachsen. Nein. Leute werden teilhaben, die ihre Kleider gewaschen haben, die ihre Schuld Jesus Christus gegenüber bekannt haben, weil er einlädt, wer seine Schuld bekennt, den will ich vergeben, den will ich reinigen, den will ich weiß machen, dass er zu mir passt. Das ist die einzige Möglichkeit, rein zu werden. Nicht indem wir Schuld auf andere verteilen, nicht indem wir uns mit anderen vergleichen, sondern dass wir unsere Kleider waschen, so hieß es vorher, im Blut des Lammes. Sie zu Jesus kommen, er hat die Strafe für unsere Sünde getragen. Da kann man frei werden. Dass wir das doch tun. Dass wir nicht Schuld in unserem Leben einfach mitschleppen. Sondern die Gelegenheit ergreifen, frei zu werden davon. Gott möchte nicht, dass wir betrübte Leute sind. Leute, die denen die Schuld in den Rücken fällt. Sondern Leute, die gewaschen sind, frei sind. Die sich auch vor ihm sehen lassen können. Die dürfen teilhaben. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Totschläger und die Götzendiener und jeder, der Lüge lieb hat und tut. Lüge lieb hat und tut. Wer nicht die Wahrheit will. Und wer ist die Wahrheit? Die Wahrheit, sagt uns Johannes ganz klar, Jesus ist die Wahrheit. Er hat es selbst gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Jesus ist die Wahrheit. Haben wir die Wahrheit lieb? Lassen wir ihn unser Leben regieren, uns von ihm führen und leiten? Oder haben wir die Lüge lieb? Das, was ihn umgeht. Und das kann ja sehr klug und sehr vernünftig aussehen. Und doch Lüge sein. Durch und durch Lüge, weil es sich nicht orientiert an dem, der der Herr dieser Welt ist. Der der Erste und der Letzte ist. Wie verlogen ist die Menschheit, weil sie vorbeigeht an dem, der die Wahrheit ist. Und das andere sind eigentlich nur Auswirkungen dessen, dass man die Lüge liebt. Dass man dann Götzen dient. Abhängig wird von anderen Herren, wenn man den einen wahren Herrn nicht gelten lassen will in seinem Leben. Wird man abhängig sofort von anderen Herren. Abhängig von deiner Gesundheit, abhängig von dem Fortschritt, abhängig von technischem Vermögen und allen möglichen Dingen, die wir uns so aufbauen, von denen wir eben gesungen haben, sie zerrinnen, sie zergehen. Und da ist man spätestens in der Todesstunde auf einmal ganz enttäuscht. Man sagt, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. So wenig ist dabei herausgekommen. Jesus sagt, ich komme. Und seine Brautgemeinde, die antwortet darauf. Hier wird ein zweites Kommen gesagt. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Ja, komm du wirklich. Wir erwarten dich. Und wir möchten, dass du dieses Vorläufige erneuerst. Wirklich zu dem Ende bringst, das du dir vorgenommen hast mit dieser Welt. Christen sind keine resignierten Leute, obwohl sie genau wissen, dass es mit unserer Welt nicht bergauf geht, sondern ganz im Gegenteil. Dass uns ganz klar gesagt ist, wie stark es bergab geht. Und gerade solchen Leuten ist es gesagt hier, ich habe meine Engel zu den Gemeinden gesandt, die das erleben, die das erfahren, die hindurch müssen durch viele Verfolgungen und durch viele Trübsal. Die merken, dass es mit dieser Welt nicht bergauf geht, die sich nicht mehr anlügen können mit einem Fortschrittsglauben. Doch spricht gerade die Gemeinde, komm, Herr Jesus, komm und mach du diesem Spuk ein Ende, du bist und bleibst der Herr. Und was du dir vorgenommen hast, diese Welt zu erneuern, das wirst du tun. Und die Gemeinde weiß, dass sie dabei ist. Und das kann ja aufregend sein, wenn man das so merkt. In meiner Umgebung leben Menschen, die wissen, dass sie den Frieden mit Gott haben. Die wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Die freuen sich darüber. Die laden andere zu Jesus Christus ein. Die erwarten Jesus. Die erwarten, dass er wirklich der Herr dieser Welt ist. Deshalb beten sie ihn an. Deshalb reden sie mit ihm. Deshalb hören sie auf sein Wort. Oh, hoffentlich wird das anstecken in unseren Bauten. Dass Menschen auch anfangen zu sagen, wenn ich genau mein Leben unter die Lupe nehme, dann muss ich sagen, all das, was ich bisher so als Sinn meines Lebens angesehen habe, das bringt letztlich nichts. Es macht mich letztlich nicht zu einem zufriedenen Menschen, der weiß, sein Leben verläuft so, wie es eigentlich gedacht ist. Und wir alle haben Durst nach wirklichem Leben, nach Leben, das sich lohnt. Wenn man dann merkt, bei all den Quellen, wo ich bisher getrunken habe, ist mein Durst nicht gestillt worden, dann ist man vielleicht vorbereitet, zu hören, dass Jesus hier sagt, wen dürstet, der komme. Der gehe nicht zu all den Quellen, die ihm so angepriesen werden, sondern komme zu mir. Jesus sagt, kommet ihr zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer zu mir kommt, den will ich geben von dem lebendigen Wasser. Der kommt. Wenn du gemerkt hast, dass du im Grunde für dein Leben keine Hoffnung hast, dass alles, was du für dein Leben erwartest, im Tode zu Ende geht. Komm zu Jesus. Er ist der Herr, auch über den Tod hinaus. Wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Drei Aufforderungen. Komm, Gewalt, stimmt. Vielleicht ist das ein Angebot. Aber sie nehmen ihn. Es ist genauso, wenn man dann vor einem Schaufenster steht und die schönen Auslagen sieht, sagt, das wäre schön, wenn ich das hätte. Oh, das würde ganz gut zu meinen Sachen passen. Das würde mir helfen. Aber es nicht nehmen. Dann war das nur ein Traum. Dann war das nur ein Wunsch. Und so bleibt für viele Menschen das Christsein nur ein Wunsch. Und deshalb nichts Reales, nichts Wirkliches für sie selbst. Nehmen. Darauf kommt es an. Zu Jesus gehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du das für mich getan hast. Dass ich frei werden darf. Dass ich zu deiner Gemeinde gehören darf. Danke, dass du für mich gestorben bist, dass du mich meinst. Umsonst steht hier, es gibt in der Welt nichts umsonst. Wenn wir das Schaufensterbeispiel noch einmal nehmen, da sind alle Waren ausgepreist. Stehen die Preise genau dran, das Geld, was man hinblättern muss, dafür. Es gibt nichts umsonst. Auch vor Gott gibt es nichts umsonst. Ganz sicher nicht. Aber ein jeder von uns kann das ewige Leben umsonst kriegen. Warum? Weil Jesus längst bezahlt hat dafür. Weil er den Preis eingesetzt hat. Weil er bezahlt hat, kann ein jeder von uns umsonst das ewige Leben nehmen. Und wer es nicht umsonst nimmt, der kriegt das nicht. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die wollen das ewige Leben irgendwie verdienen. Durch gute Taten bis hin zum Tod soll dann von den guten Taten die Rede sein. Und das ist nicht der Weg, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott zu haben, zu seiner Brautgemeinde dazu zu gehören. Der einzige Weg ist, zu Jesus zu kommen. Ein Willensentschluss, ihm kundzutun. Wer will, der nehme. Und das zu nehmen, was er für uns getan hat. Seine Vergebung. Und er sagt, ich taxiere dich nicht ab nach dem, was du bisher geleistet hast. Sondern ich trete für dich ein. Ich habe für dich bezahlt. Und das heißt Glauben. Ihn da ansprechen, ihn da danken und sich eingliedern zu lassen in die Gemeinde, die sich freuen kann, obwohl sie weiß, dass schwere Zeiten kommen, obwohl sie weiß, dass sie vielleicht auch durch den Tod muss, sich freuen kann auf den, der sagt, ich bin der Erste, ich bin auch der Letzte, ich habe dich zu meinem Kind gemacht, ich lasse mich dich nicht mehr aus meiner Hand herausfallen. Du darfst teilhaben an der ewigen Gemeinschaft mit mir. Nicht nur jetzt an der Gemeinde, nicht nur jetzt an der Gemeinschaft mit mir, sondern auch an der ewigen, ungetrübten Gemeinschaft. Dazu sind wir geschaffen. Wir sind nicht nur für 70 Jahre geschaffen, sondern zur ewigen Gemeinschaft mit Gott.